Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, beim Sonntagsgespräch am 5. Mai, dem Sonntag nach dem 1. Mai. Der 1. Mai ja auch in Liechtenstein ein gesetzlicher Feiertag. Und somit ist das heutige Sonntagsgespräch also genau der richtige Zeitpunkt, um das Thema Arbeit, Arbeitsmarkt in Liechtenstein einmal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Und als Experten dazu im Studio begrüßen darf ich Peter Beck von der Stiftung Zukunft.li. Er ist Autor, Mitautor einer Studie genau zu diesem Thema. Herzlich willkommen.
Schön, dass ich da aussehen darf.
Peter Beck, Sie haben sich ja im Rahmen der Studie mindestens sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Hat es da Punkte gegeben, die Sie zum Thema Arbeitsmarkt Liechtenstein überrascht, erstaunt haben?
Ja, also wenn man den Arbeitsmarkt so anschaut, hat es doch ein paar erstaunliche Fakten dabei, wo man, auch wenn man sich schon intensiver mit dem Thema befasst hat, mich immer wieder erstaunen und immer wieder erstaunen, wenn ich darüber rede.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel ist es einfach so, dass wir mehr Arbeitsstellen haben als Einwohner. Und auch wenn man das, wo man das erzählt, es gibt immer wieder viel Erstaunen über die Tatsache bei internationalen Gästen.
Darauf werden wir ja später nochmal genauer eingehen. Aber jetzt sind Sie ja auch speziell prädestiniert fast für die Rolle des Beobachters, weil Sie kennen den Liechtensteiner Arbeitsmarkt wie wahrscheinlich nur wenige andere. Sie haben ihn von verschiedensten Seiten gesehen. Sie sind mal Leiter des Amts für Volkswirtschaft gewesen. Sie waren CEO eines öffentlichen Unternehmens. Sie waren Mitarbeiter der Regierung. Und jetzt haben Sie, wie gesagt, eher die Beobachterrolle bei einer unabhängigen Stiftung. Welche Rolle gefällt Ihnen eigentlich am besten im liechtensteinischen Arbeitsmarkt?
Ich finde alle Rollen toll, die ich hatte. Jetzt habe ich sicher eine spannende Rolle, weil man von außen zuschauen kann. Man kann es anschauen und man kann es, ohne dass wir irgendwelche Hintergründe haben oder irgendwelche Bedürfnisse, kann man auch sagen, wo muss man vielleicht etwas ansetzen und wo muss man darauf achten für die Zukunft. Das ist sicher sehr spannend und eine grosse Freiheit, die wir da haben.
Ihre Arbeitsmarktkarriere ist wahrscheinlich nicht ganz die typische, dass Sie so oft den Rollenwechsel hatten, aber gibt es eigentlich sowas wie die klassische Arbeitskarriere in Liechtenstein, wie würde die aussehen?
Ist eine schwierige Frage. Ich glaube nicht, dass es die heute noch gibt. Ich glaube, in der Vergangenheit ist es so, dass die klassische Karriere war, man ist möglichst lange beim gleichen Unternehmer gewesen. Ich glaube, dass es jetzt schon vorbei ist und in Zukunft noch mehr nur so ein starker Faktor sein wird, sondern dass man viel mehr mit seinem Wissen vielleicht für verschiedene Arbeitgeber tätig sein wird. Also ich glaube, die ganz klassische Karriere, wie man da vielleicht in der Vergangenheit kennt, gibt es heute nur und wird es in Zukunft nur geben.
Und man hat ja auch früher von Liechtenstein gesagt, mach's KV, dann wird was aus dir.
Ja, ich denke, unabhängig davon, eine gute Ausbildung ist immer gut, wird auch in Zukunft noch wertvoll sein. Nur wird es nach dem KV oder nach einer anderen Lehre heute nicht fertig sein.
Eben, das ist das Thema lebenslanges Lernen, was jetzt immer mehr gefordert wird. Gibt es noch andere Sachen, die sich in den letzten Jahren in Thema Arbeitsmarktkarriere, Arbeitnehmerverhältnisse geändert haben?
Ich denke, wir gehen da auch mit der Zeit mit und mit der internationalen Entwicklung und es wird sich verändern. Aber es ist jetzt nicht so, dass es, denke ich, revolutionäre Veränderungen gegeben hat im Verhältnis Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sondern man wird halt vielleicht flexibler, man muss sich auch mehr anpassen am Druck, am internationalen Druck der Arbeitgeber und damit auch der Arbeitnehmer. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir eine revolutionäre Entwicklung hatten in den letzten Jahren oder dass die uns revolutionär bevorstehen.
Aber rein von der Statistik, da fällt vor allem ein Punkt auf, oder mir ist vor allem ein Punkt aufgefallen, nämlich das Thema Teilzeit, was in den letzten Jahren doch stark nach vorne gekommen ist.
Ja, es ist ein spannender Trend, wo wir herausgefunden haben, wo wir ein bisschen Fakten angeschaut haben, wo wir gesagt haben, Teilzeit wird immer wichtiger, insbesondere für Leute, die im Liechtenstein wohnen und auch hier arbeiten. Bei den Zupendlern ist sehr starke Vollzeit-Zupendler zu uns und bei denen, die hier arbeiten, ist Teilzeit immer wichtig. Das ist sicher eine gesellschaftliche Entwicklung, oder kann ohne sein, dass man vielleicht sieht, ja, ich möchte neben meiner Arbeit mich auch noch mit anderen Sachen beschäftigen und ich kann mir es auch finanziell leisten. Es ist ja auch eine wichtige Voraussetzung. Aber grundsätzlich ist es auch keine unbedingt schlechte Entwicklung. Insbesondere, wenn wir zum Beispiel auch anschauen, dass vielleicht Frauen wieder vermehrt im Arbeitsmarkt tätig werden und dort vielleicht Teilzeit auch noch wichtig ist, dass es überhaupt möglich ist.
Aber rein von den Fakten, also von den Zahlen her, seit 2000 hat sich die Quote der Teilzeitbeschäftigten um 180% erhöht. Ist das ein internationaler Trend oder ist das schon ziemlich spezifisch für Liechtenstein?
Ich kann jetzt keine Antwort geben, ob es ein internationaler Trend ist, das haben wir nicht untersucht. Aber ich denke schon, dass es eine gesellschaftliche Entwicklung ist, die wir heute einfach durchmachen. Insbesondere, ich merke es auch, wenn ich mit Leuten in meinem Bekanntenkreis rede, da gibt es immer mehr, die nur 100% arbeiten, weil sie einfach sagen, ich will meine Rolle in Familie zum Beispiel mehr wahrnehmen oder ich habe eine ehrenamtliche Tätigkeit, die ich wahrnehmen will. Und ich finde das ja, eben, wie gesagt, eine gute Entwicklung, wie man sich es leisten kann. Und es ist auch schön, wenn man sich es leisten kann.
Und das kann man offensichtlich in Liechtenstein, die Quoten zeigen es. Wenn wir reden jetzt immer vom Arbeitnehmer, von der klassischen Arbeitnehmerkarriere. Und wenn man so grob über Liechtenstein nachdenkt, dann kommen einem wahrscheinlich vor allem große Arbeitgeber in den Kopf, in der Industrie oder in der Finanzbranche. Aber sind das wirklich hauptsächlich die, die den Arbeitsmarkt in Liechtenstein bestimmen, oder wird doch woanders gearbeitet?
Ja, ich denke, bestimmt an der Arbeitsmarkt tut ja sowieso niemand, sondern es ist immer ein bisschen abhängig davon, was ist jetzt gerade Angebot und Nachfrage. Und ich glaube, momentan werden sehr viele Leute gesucht und Fachkräfte gesucht, also dass man momentan einen Markt hat, wo wirklich auch der Arbeitnehmer eine grosse Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln. Aber nein, natürlich sind die grossen Unternehmen sehr wichtig für unseren Arbeitsmarkt, aber wir haben unzählige, wir haben tausende kleine Unternehmen, die ganz viele Leute beschäftigen, die sehr viele Spezialisten beschäftigen, die schauen, dass unser tägliches Leben auch funktioniert. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es dominiert wird von den grossen Unternehmen. Sie haben aber natürlich die grösste Sichtbarkeit auch international.
Aber ob groß, ob klein, ein Fakt ist, dass Arbeitnehmer aus dem Ausland, sprich Zupendler, essentiell sind für den Arbeitsmarkt in Liechtenstein. Und zwar auch in dem Maß, dass Liechtenstein ja wirklich in Sachen Zupendlerquote Weltmeister ist.
Ja, sicher Europameister, wahrscheinlich Weltmeister. Jedes Land haben wir nicht können anschauen. Ja, es ist ein Wahnsinn. Wir haben also mehr als die Hälfte unserer Arbeitsplätze werden mit Zupendlern besetzt. Und das ist natürlich auch eine grosse Chance für unser Land, dass man das überhaupt machen kann, dass da unsere Nachbarn auch mitmachen und dass man damit auch zu Experten kommt, wo man vielleicht so im Land gerne hätten. Aber es ist etwas Spezielles und das darf man auch nie vergessen, dass unsere Wirtschaft da so aufgestellt ist.
Wir haben jetzt das Positive herausgehoben. Es ist was Positives, dass wir so zu unseren Experten kommen, ohne dass sie da im Land wohnen. Was ist die negative Essenz dieser Entwicklung?
Klar, die negative Folge werden wir, oder die meisten jeden Tag merken, ist natürlich ein zunehmender Verkehr. Wir haben 20'000 Zupendler jeden Tag. Wir haben 10'000 Binnenpendler, also Leute, die im Land wohnen und in einem anderen Gemeinde aber arbeiten, als dass sie wohnen. Also haben wir 30'000, 35'000 Leute, die jeden Tag irgendwie zu ihrer Arbeit kommen. Und das ist die Folge davon, wo man merkt, und das ist der tägliche Verkehr, Verkehrschaos, vielleicht zum, auch schon Stau. Und das ist auch etwas, was wir in einer anderen Studie angeschaut haben, zur Raumentwicklung, wo wir einfach sagen, da müssen wir jetzt uns Gedanken machen, wie wir mit dem in Zukunft umgehen, weil ansonsten werden wir vielleicht als Arbeitsort irgendwie unattraktiv für die Zupendlerinnen und Zupendler.
Und was habt ihr in der anderen Studie herausgefunden, wie man damit zum Beispiel umgehen könnte, Zupendlerquote begrenzen?
Zupendlerquote begrenzen? Nein, natürlich überhaupt nicht. Wie soll man denn so machen? Es wäre ja völlig in, wer sollte denn entscheiden, wer denn einen Zupendler haben dürfen? Nicht die Politik, ja. Also nein, von ihm würde ich mich ganz klar distanzieren. Es erachten wir nicht als sinnvoll, sondern wir müssen die negativen Folgen von dem Wachstum, von der Entwicklung besser managen. Also wir müssen das Verkehrsthema uns annehmen, wir müssen uns Gedanken machen, wie können wir das gut handeln, wie können wir die Verkehrsspitze vielleicht brechen, wie können wir aber auch neue Angebote schaffen, dass der ÖV etc. noch eine stärkere Rolle überkommt, als er heute schon hat.
Das ist ein Fass, was wir jetzt so halb geöffnet haben, aber nicht weiter öffnen wollen, weil da könnten wir jetzt noch mal Stunden weiter diskutieren, allein über das Thema Mobilität. Aber lassen Sie uns doch noch auf einen anderen Fakt kommen. Eben die Zupendlerquote in Liechtenstein, die ist sehr hoch, 54%. Also mehr Arbeitnehmer kommen aus dem Ausland als aus dem Inland. Aber trotzdem ist die Erwerbstätigenquote in Liechtenstein niedriger als zum Beispiel in der Schweiz. Wie kann man das erklären?
Ja, das ist eine spannende Entwicklung, wo wir auch herausgefunden haben und wo wir lange diskutiert haben intern, wieso ist es so? Wir können auch keine Antwort geben, wieso dass es so ist. Für das müssten wir die Leute befragen, müssten wir wirklich eine Umfrage machen, wieso bist du erwerbstätig und wieso bist du nicht. Spannend ist es insbesondere, dass unsere Frauenerwerbstätigenquote sehr, sehr tief ist im Verhältnis zu der Schweiz. Und dort wäre es schon spannend herauszufinden, wieso ist es so. Weil es kann ja nicht daran liegen, grundsätzlich, dass Arbeit fehlt, weil wir haben ja seit Jahren eine Arbeitslosenquote von, keine Ahnung, 8,5% oder so. Also von dem her, Arbeit ist um und es wird ja auch mit Zupendlern besetzt. Eben, ja. Das wäre eben schon spannend herauszufinden, wieso das so ist, weil da drinnen gibt es einfach ein riesiges Potenzial für unser Land, das wir noch heben müssen.
Frauen sind die einen, die nicht voll erwerbstätig sind in dem Umfang, wie sie zur Verfügung stehen würden eigentlich. Gibt es da noch andere Gruppen, die da auffallen?
Also ganz speziell oder ganz interessant ist oder so bei den jungen Männern, tiefer erwerbstätige Quote ist als im Verhältnis zur Schweiz, wo man uns einfach auch nicht erklären kann. Das ist schon das Papier, das wir geschrieben haben, da gehen wir nicht so brutal in die Tiefe, da haben wir einfach Fakten aufgezeigt, aber das wäre wirklich mal spannend herauszufinden, wieso gibt es da diesen Unterschied, Wobei man muss ja immer aufpassen, wenn man Statistiken international miteinander vergleicht. Sie sind vergleichbar, aber es kann natürlich auch sein, dass es dort Anpassungen gibt in den Definitionen.
Aber Fakt ist, wünschenswert wäre eine höhere Quote.
Ja, weil der Erwerbstätige im Land ist natürlich noch wertvoller für die Volkswirtschaft, weil er wohnt da, er konsumiert da, er bestreitet sein Leben da. Damit bleibt also natürlich der Lohn, den er sich erarbeitet, zum grossen Teil auch im Land und wird da wieder umgesetzt. Bei einem Zupendler ist es natürlich anders. Der kommt daher zum Arbeiten, wohnt aber im Ausland, konsumiert wahrscheinlich auch im Ausland. Also wäre es natürlich jeder, der da wohnt und auch da arbeitet, ist natürlich dann auch für die Volkswirtschaft interessanter als ein Zupendler.
Also das Thema Erwerbstätigenquote, wenn man da jetzt eine wissenschaftliche Arbeit allein über das Thema geschrieben hätte, würde wahrscheinlich dann am Ende der Satz stehen, dieses Thema müsste noch eingehender in einer weiteren Arbeit geprüft werden, oder?
Ja, also es ist das, was wir häufig sagen, was es spannend wäre, wieso eben das näher zu untersuchen. Was wir aber schon empfehlen, ist, dass man sich da Gedanken macht, wie kann man die noch weiter erhöhen.
Genau, das ein Punkt. Wenn wir uns die Entwicklung anschauen am Liechtensteiner Arbeitsmarkt und jetzt mal einen größeren Zeithorizont nehmen, nicht nur 10 Jahre, sondern 100, 150 Jahre, dann ist da ja schon eine wahnsinnige Entwicklung vorangegangen. Man sagt immer so schön plakativ vom Bauernstaat zum hochqualifizierten Wirtschaftsstandort. Jetzt stehen wir wieder vor einem Umbruch. Manche sprechen auch vor einer Revolution, der digitalen Revolution. Aber eben, wenn man das so im Gesamtkontext Wirtschaftsstandort Liechtenstein sieht, da wo man hergekommen ist, wo es jetzt hingeht, ist das wirklich so gravierend oder hat man da vielleicht in den letzten Jahrzehnten sogar schon größere Umbrüche durchgemacht?
Also zuerst einmal, ich glaube, wir stehen nicht vor der Digitalisierung, sondern wir sind mitten in der Digitalisierung. Es ist, glaube ich, auch etwas Wichtiges. Man hört mal, immer mal, ist darauf vorbereitet. Nein, das läuft schon voll. Und in der Industrie zum Beispiel gibt es das schon länger, dass zum Beispiel Roboterisierung, Automatisierung ist dort eigentlich schon der Normalfall. Und jetzt kommt es einfach in Branchen an, wo man es bis jetzt vielleicht nicht so kann, Versicherungen, Banken etc., wo auf einmal Stellen automatisiert werden können, wo man vor 10 Jahren noch denkt, es wird nie gehen. Es ist vielleicht ohne. Ob es eine Revolution gibt oder einen riesigen Umbruch, natürlich wird es unsere Arbeitswelt verändern und wird es uns verändern, wie wir arbeiten und wie wir wirtschaftlich tätig sind. Wer hätte vor 10 Jahren gedacht, dass ein Handy so einen Stellenwert überkommt in unserem Leben? Hat es jetzt überkommen? Wir wissen nicht, was in 10 Jahren ist. Darum kann ich nicht sagen, ist es die grösste Revolution aller Zeiten oder hat es schon grössere gegeben. Aber es hat immer schon industrielle Revolutionen gegeben, mit der Mechanisierung, mit der Automatisierung. Und das hat man immer überstanden. Und man ist immer mit mehr Arbeitsplätzen am Schluss vom Tag rausgekommen. Aber nur wegen dem soll man so nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir müssen uns intensiv damit befassen. Und ich glaube, dann haben wir eine gute Ausgangslage, um mit dieser Digitalisierung oder Industrie 4.0 oder wie immer wir es nennen wollen, umgehen zu können.
Aber apropos Ausgangslage, es gibt ja Experten, die sprechen davon, dass bis zu 50% aller Arbeitsplätze verloren gehen könnten durch die Digitalisierung. Sie haben es ja gerade schon angesprochen, mittlerweile sind Branchen davon betroffen, von denen man sich vor ein paar Jahren noch nicht hätte vorstellen können. Wie ist jetzt Liechtenstein rein von der Struktur her am Arbeitsmarkt darauf vorbereitet?
Ist schwierig zu sagen, weil wir haben ja nicht die Struktur vom Arbeitsmarkt, sondern wir haben ja sehr eine reichhaltige Wirtschaft.
Man spricht ja immer von breit diversifizierten.
Ja, und es ist ja schön, es ist ja wertvoll, insbesondere auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, dass die eine die andere vielleicht ein bisschen auffangen kann. Ist für den Staat natürlich sehr, sehr spannend. Darum kann man sagen, wie sind wir darauf vorbereitet? Es muss sich schlussendlich auch der Arbeitgeber auch selber fragen. Und er hat ja das höchste Interesse daran, sich darauf vorzubereiten, mit dem umgehen zu können. Ich glaube, bei uns, wir müssen einfach jetzt darauf achten, was bedeutet die Digitalisierung oder was sind in Zukunft für Kompetenzen gefragt? Und das müssen wir heute schon uns überlegen, wie kann man die Kompetenzen noch verstärken bei uns, bei den jungen Leuten, aber auch bei denen, die schon in der Arbeit drinstehen, dass man mit diesen Veränderungen gut umgehen kann.
Aber wenn man die Arbeitnehmerstruktur anschaut, dann fällt ein Punkt auf, nämlich dass 15% der Arbeitnehmer bzw. der Bevölkerung gering qualifiziert sind. Und gerade für die wird es wahrscheinlich schwierig mit der zunehmenden Digitalisierung, oder?
Ja, ist eine erstaunliche Zahl, ja, die ich so erstaunt hätte, die Geringqualifikation. Das bedeutet einfach, die Personen haben als höchsten Abschluss den Schulabschluss von der obligatorischen Schule, die haben also keine Lehre oder Ähnliches gemacht. Und das hätte ich so erstaunt, dass die Zahl so hoch ist. Sie steht aber eben im Verhältnis so zu der Schweiz. Also von dem her ist es jetzt nicht außergewöhnlich, aber doch, sie ist hoch, hätte man so nicht erwartet. Und ja, es ist eine spannende Frage, wer wird am stärksten betroffen sein von dem Thema. Es gibt, wie Sie selber sehen, hunderte Studien zu dem Thema in allen Bandbreiten. Was Sie gerne hören wollen, kann man wahrscheinlich mit einer Studie belegen. Was aber sicher sein wird, ist, dass insbesondere Berufe, die man einfach automatisieren kann, wo sich so lohnt, um sie automatisieren, stark unter Druck kommen. Und da redet man von einer Jobpolarisierung, dass insbesondere qualifizierte Berufe, also Lehrberufe etc. stark unter Druck kommen. Gleichzeitig werden Kaderberufe oder Berufe mit Expertenwissen werden weiterhin sehr gefragt sein, aber auch Ungelernte in dieser Theorie von der Jobpolarisierung. Und dort einfach mit dem Hintergrund, dass es nicht lohnt, das wegzuautomatisieren. Oder dass es gar nicht so einfach ist, Dienstleistungsjob etc., wo es keine Qualifikation dazu braucht. Also von dem her kann man sagen, ist insbesondere bei den Lehrberufen wahrscheinlich ein gewisser Druck da. Und das bedeutet einfach, man muss sich nach der Lehre weiterbilden.
Mhm. Da sind ja dann wahrscheinlich alle gefragt, oder? Arbeitnehmer gleich so, dass sie sich weiterbilden und auch Unternehmen, dass sie diese Weiterbildung fördern. Gibt es da noch eine dritte Komponente?
Ja, also es sind jetzt zwei Komponenten plus eine dritte, der Staat ist schon gefordert. Aber wir sagen schon oder wir empfehlen wirklich, es ist eine Kombination von diesen drei. Man darf sie nicht einfach auf einen anderen verlassen. Der Arbeitnehmer muss dafür sorgen, dass er arbeitsmarktfähig ist. Das ist ganz wichtig und das bedeutet lebenslanges Lernen. Wir müssen uns also mit diesen Veränderungen aktiv auseinandersetzen. Und man darf jetzt auch nicht sagen, ja, in 15 Jahren gehe ich in die Rente, damit ist das Thema für mich erledigt. Sondern in 15 Jahren kann unheimlich viel passieren. Das haben wir jetzt in den letzten 10 Jahren gesehen, was sich verändert. Der Arbeitgeber muss sowieso schauen, dass er da mitmacht, soll aber auch seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Chance geben und er soll sie auch mitnehmen, sie zu qualifizieren in dem Thema. Und der Staat, denken wir, wäre es ganz wichtig, dass er sich Gedanken macht, was bedeutet die Digitalisierung für einen Staat schlussendlich, was bedeutet es für die Steuereinnahmen, aber was bedeutet es auch für Bildungspolitik, für die Infrastruktur und Ähnliches. Und ich glaube, wenn alle die drei Elemente ineinander einspielen, dann sind wir gut vorbereitet für die Digitalisierung.
Der Staat hat ja sich auch schon Gedanken, also der Staat im Sinne der Regierung hat sich ja schon Gedanken darüber gemacht und hat jetzt vor kurzem eine digitale Agenda vorgestellt. Die Rezeption fällt unterschiedlich aus. Wie ist die Bewertung der unabhängigen Stiftung Zukunft Liechtenstein?
Wir haben die Agenda noch nicht können eingehend studieren. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, dass sich der Staat dazu Gedanken macht. Das ist etwas, was wir empfehlen. Und dass man sich auch Gedanken macht, wie kann der Staat zum Beispiel auch Vorreiter sein in dieser ganzen Sache und auch aufzeigen, was die Digitalisierung, wo eben vielleicht heute vielen noch Unbehagen bereitet, die positive Seite von dem aufzuzeigen, weil es hat ganz, ganz viele positive Seiten, ja.
Eben, Sie haben gesagt, lebenslanges Lernen, das ist ein Thema, was es wahrscheinlich schon immer war, aber immer größer auch wird für Unternehmen, für Arbeitnehmer. Flexibilität ist deshalb auch ein großes Zauberwort, was im Zuge der Digitalisierung kommt. Wenn man den Arbeitsmarkt rein von Gesetzes wegen anschaut, wie gut ist der Arbeitsmarkt, das Arbeitsgesetz auf so eine Flexibilisierung vorbereitet? Was ist da überhaupt möglich?
Ja, unser Arbeitsgesetz stammt aus dem Jahr 1967 und die Rezeptionsgrundlage aus der Schweiz ist aus den 50er Jahren.
Also Steinzeit.
Ja, arbeitsmarkttechnisch betrachtet sicher. Ich meine, 1967 haben wir andere Verhältnisse gehabt. Da ist man im Gewerbe, in der Industrie, man hat 100% geschafft von Arbeitgeber etc. Also es war eine andere Zeit gewesen und das entspricht sicher nur der heutigen Arbeitswelt. Also ich denke schon, dass es da einiges an Anpassungen braucht im Arbeitsgesetz. Es braucht da keine Revolution, sondern eine Evolution. Es gibt da ganz viele Punkte, wo man damit leben kann und wo man einfach weiterentwickeln kann. Aber ich denke in Bezug auf Flexibilität, auf Arbeitszeiten zum Beispiel, da sind wir einfach nur in der heutigen Realität mit dem Gesetz.
Realität ist ja oftmals, dass man mehr als die vorgeschriebenen 8, irgendwas Stunden schafft, mehrmals in der Woche, vielleicht auch noch nach 22 Uhr Mails checkt, auch am Wochenende. Und rein gesetzlich wären wir da auf einer schwierigen Position, oder?
Ja, genau. Wir haben eine wöchentliche Höchstarbeitszeit von 45 bzw. 48 Stunden. Die kann man zum Teil ein bisschen überschreiten. Die muss man sich aber innerhalb von einer gewissen Zeit wieder kompensieren. Wir haben eine Ruhezeit von 11 Stunden etc. Und das entspricht zum Teil einfach nur der heutigen Arbeitswelt. Und man lebt denn das auch nur nach Gesetz. Also alle sind irgendwie am Schauen, wie bringen wir das vielleicht noch irgendwie unter das Gesetz unter. Und gleichzeitig, indem man das ja auch nicht macht oder das Gesetz das auch nicht abbildet, kann das Gesetz ja auch nicht die notwendigen Schutzmaßnahmen ergreifen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und das wäre ja schlussendlich wichtig. Es sollte ja irgendwo die Realität abbilden und dann hat man die Möglichkeit, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schützen, wenn es denn notwendig ist.
Also mit anderen Worten, eine Reform des Arbeitsgesetzes ist dringend notwendig.
Wir würden das empfehlen, dass man das anschaut, auf jeden Fall, und sich einfach da Gedanken macht, wie kann man das in die heutige Zeit übersetzen, dass wir auch vorbereitet sind und für die Veränderungen vorbereitet sind, die auf uns zukommen, mit mehr Flexibilität.
Was sollte da zum Beispiel enthalten sein?
Wir könnten uns vorstellen, dass man zum Beispiel über eine Jahresarbeitszeit redet, dass man also nur mal sieht, du darfst pro Woche noch so viel arbeiten und, sondern man sieht, im Jahr wird so viel geschafft und dann kann es dann vielleicht mal eine Woche geben, wo man 50 Stunden schafft und dann gibt es eine Woche, wo man noch 30 Stunden schafft. Das gibt ja auch Möglichkeiten dem für einen Arbeitnehmer, dass er zum Beispiel sieht, ich hole in gewissen Stresszeiten hole ich Arbeitszeit vor und kann dafür dann meine Ferien in der Schulferie verlängern und dann mit meinem Kind auch das Problem lösen, zum Teil, wo man vielleicht hat, lange Schulferien und bei diesen arbeitstätig und ähnliche Sachen. Und da gibt es einfach die Flexibilität, einfach Möglichkeiten. Das ist ja nicht nur für einen Arbeitgeber, sondern es soll schlussendlich in einem Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer stattfinden. Weil schlussendlich haben beide das gleiche Ziel. Beide wollen ja ein gesundes Unternehmen. Weil der Arbeitgeber natürlich will ein gesundes Unternehmen, ist vielleicht sein Unternehmen, aber der Arbeitnehmer will ja auch bei einem guten Unternehmen arbeiten und eine Arbeitsplatzsicherheit haben. Und das muss der Hintergrund für uns sein, wenn wir über Regelungen reden. Und nicht immer daran denken, der, der es missbraucht. Und jetzt machen wir das Gesetz, dass er das Ganze hier nur missbrauchen kann. Dort machen wir Massnahmen, Vorsachen. Aber die Grundregelung sollte davon ausgehen, dass wir ein Vertrauensverhältnis haben.
Beim Thema Flexibilisierung könnte ich mir schon aber noch eine Knacknuss vorstellen, weil Arbeitnehmer und Arbeitgeber begrüßen das sicherlich, dass eine Flexibilisierung auch im Recht möglich ist. Aber die Knacknuss ist wahrscheinlich, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber unter Umständen was ganz anderes drunter verstehen, weil Sie haben es gerade angetönt, der Arbeitnehmer ist vielleicht daran interessiert, dass er vorschaffen kann, um dann in den Schulferien das abzufedern, aber der Arbeitgeber will vielleicht genau dann, dass man mehr schafft, weil dann eben große Projekte abgefedert werden müssen. Wie kann man sich da finden? Ist das vielleicht nicht was den Arbeitsmarkt am Schluss zu Problemen führen kann?
Ja, schlussendlich ist es ja immer das Interesse zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sich da auch zu finden. Und auch, man hat ja gemeinsam das Interesse, im Idealfall, nämlich daran, dass man ein gesundes Unternehmen hat und einen guten Arbeitsplatz. Wo das dann schlussendlich nicht funktioniert oder wo es vielleicht auch zu gross ist, vielleicht haben wir ja auch dann wieder Sozialpartner, vielleicht haben wir eine Gewerkschaft mit dem LMV, vielleicht haben wir Arbeitgeberverbände, LIHK, die Wirtschaftskammer etc. Und dann wollen sich die da finden. Und das funktioniert ja auch sehr gut bei uns, so, was ich von aussen sage, die Sozialpartnerschaft, ich glaube, da wird intensiv diskutiert, das ist auch wertvoll, aber ich glaube, man findet ja noch immer gemeinsam immer Lösungen, wo es vorangehen kann.
Flexibilisierung ist wahrscheinlich auch was sich besonders Frauen wünschen, weil bei ihnen ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wahrscheinlich noch ein größeres Thema als auch bei den Männern. Also denen könnte das auch vor allem zugutekommen.
Ja, also da hat man ja auch hoffen, dass man eben die Erwerbstätigenquote durch so wieder verstärken könnten oder erhöhen könnten, indem flexible Tätigkeiten möglich sind, eben zum Beispiel zum dann Sachen abfangen, wie der Mittwochnachmittag oder Schulferien, wo man dann auch sagen kann, okay, ich kann das so organisieren, dass ich nicht die Arbeit machen kann und in dieser Zeit auf mein Kind schauen kann oder auch die Zeit mit meinem Kind verbringen kann. Und das wäre, glaube ich, eine grosse Chance auch für Flexibilisierung.
Was sagen Sie zum Beispiel, es gibt ja Länder, in denen darüber intensiv diskutiert wird, dass es ein Recht auf Homeoffice geben sollte. Sollte das auch im Liechtensteiner Arbeitsrecht festgeschrieben werden?
Es ist immer schwieriger, ein Recht auf Homeoffice, es muss ja schlussendlich auch immer passen. Und, aber ich denke schon, dass Homeoffice eine ganz grosse Möglichkeit und Chance ist, in ganz vielen Punkten, auch in dem Punkt, den wir vorher angesprochen haben, zum Beispiel im Thema Verkehr, weil jeder, der daheim schafft, ist nicht auf der Straße unterwegs. Aber jetzt muss man einfach auch alles abgebildet haben. Und insbesondere Homeoffice im grenzüberschreitenden Bereich hat einfach noch einige Fallstricke, wenn es um Sozialversicherungen geht und Steuern etc., wo es noch nicht so einfach ist. Und ob man es so einfach lösen kann, sei dahingestellt. Aber Homeoffice hat auf jeden Fall viel Potenzial. Es muss aber schlussendlich auch passen. Darum ein Recht auf Homeoffice finde ich immer schwierig. Und dort ist es doch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auszuhandeln. Und ich glaube, da findet man immer gute Lösungen.
Aktuell die Möglichkeiten, das zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber auszuhandeln mit dem aktuellen Recht, ist ja nicht ganz so einfach. Sie haben es schon gerade angetönt, da gibt es gewisse Fallstricke. Wo liegen die zum Beispiel im grenzüberschreitenden Homeoffice?
Ja, im grenzüberschreitenden Homeoffice. Im Liechtenstein selber ist es möglich, aber im grenzüberschreitenden hat man einfach so Themen wie Sozialversicherungen. Wenn ich also 2 Tage zum Beispiel Homeoffice in der Schweiz mache und noch dort wohne, dann werde ich sozialversicherungsrechtlich in der Schweiz bin ich dann zu versichern. Das bedeutet, dass das ganze AHV etc. der Schweiz abzurechnen ist, aber auch Pensionskasse und Ähnliches. Man hat Versicherungsfragen zum Teil, man hat steuerliche Ansässigkeitsfragen. Also da hat es einfach einen Haufen Fragen, wo ein Unternehmer wahrscheinlich 2-mal darüber nachdenken kann. Und es gibt ja 25%-Schwelle und ab dem wird es schwierig, länger als einen Tag Homeoffice zu erlauben. Es wird einfach dann schwierig.
Aber könnte man das rechtlich korrigieren?
rechtlich kann man alles korrigieren, im internationalen Verhältnis ist es einfach schwierig. Wir reden da von EU-Recht zum Teil und ESA anzupassen, das weiss man. Es ist nicht so einfach und ist dann auch die Frage, wie gross das dort das Bedürfnis ist. Interessant wäre es einfach, wenn wir es mit unseren zwei Nachbarstaaten anzupassen bringen, aber es ist definitiv nicht einfach. Also dort bin ich die Politik nicht, wenn sie ESA gehen will.
Wie ist das Thema Homeoffice eigentlich heute schon etabliert? Habt ihr darüber auch Erkenntnisse?
Nein, da haben wir gehört, Zahlen oder Erkenntnisse einfach aus Gesprächen von Unternehmern. Es wird auf jeden Fall stark diskutiert und immer stärker diskutiert und eigentlich auch von vielen Unternehmern noch forciert, weil sie es eine gute Sache finden. Aber wie sie es durchgesetzt hat, nein, da kann ich Ihnen wirklich nicht sagen, wie es der Stand ist.
Aber ein Phänomen, was mit der zunehmenden Digitalisierung auch aufkommt, ist ja das der Plattformökonomie, Stichwort Uber oder Airbnb. Uber gibt es jetzt noch nicht da im Land, aber wer weiß, vielleicht auch das nur eine Frage der Zeit. Und auch diese Spezifikation ist ja im Liechtensteiner Arbeitsrecht noch nicht abgebildet.
Ja, aber nicht nur nicht im Liechtensteinischen, sondern wahrscheinlich fast im kommenden Arbeitsrecht. Weil man einfach eine neue Situation hat. Ein Fahrer von Uber zum Beispiel, der fährt mit seinem privaten Auto, kommt aber die Aufträge über die Plattform Uber rüber. Und Uber rechnet auch für ihn ab und Uber hat den Kundenkontakt. Also ist er irgendwo abhängig von Uber, weil wenn Uber morgen sieht, ich bin nur mit dem Land, hat er auch keine Arbeit mehr. Gleichzeitig ist er aber selbstständig tätig. Also haben wir sozusagen einen unselbstständigen Selbstständigen. Und das ist heute noch nicht abgebildet, die wahrscheinlich kommenden Arbeitsrecht. Und das hat einfach Implikationen wieder für die Person, weil wenn Uber eben morgen beschließt, ich bin nur tätig in dem Land, dann ist er arbeitslos. Ist aber nicht arbeitslosenversichert und. Also kann ganz viele Sachen, wo wir uns einfach Gedanken machen müssen. Und Uber ist ja noch ein Beispiel, Airbnb, Vermietung etc. Es ist bei uns noch nicht die grosse Implikation, aber wenn wir das Arbeitsgesetz jetzt angehen, dann sollten wir uns über diese Sachen auch schon Gedanken machen.
Schlagt ihr einen Zeithorizont vor, den man vielleicht da im Auge behalten sollte für die Reform des Arbeitsmarktgesetzes?
Nein, wir schlagen keinen Zeithorizont vor. Wir empfehlen einfach, dass man das jetzt intensiv anschaut, sich auch Gedanken macht, auch schaut, wie sich das jetzt noch weiterentwickelt, aber das Thema jetzt wirklich hoch angeht mit den Arbeitszeiten. Aber ich denke auch wichtig ist, dass es von den Sozialpartnern kommt und was ich so aus Gespräch gehört, da sind Sozialpartner da auch schon miteinander im Gespräch. Und es wäre natürlich der Idealfall, wenn sie eigentlich Sozialpartner schon einigen kann und nachher dem Gesetzgeber sagen kann, look, das wäre unsere gemeinsame Lösung, das wäre sinnvoll, wäre ja eigentlich ideal und dort auch gut, denke ich, ins Liechtenstein passen.
Realität ist ja auch der Fachkräftemangel, der immer größer wird, der War of Talents. Das heißt auch, man muss den Talents irgendwas bieten, den Fachkräften, dass sie sich zum Beispiel für eine Arbeit am Arbeitsmarkt Liechtenstein interessieren. Gibt es da irgendwelche Gadgets, die ihr empfehlen würdet, die man mitgeben muss? Zum Beispiel in der Schweiz wird jetzt intensiv über den bezahlten Vaterschaftsurlaub diskutiert.
Ich glaube nicht, dass wir da Empfehlungen machen wollen, unsere Unternehmen. Die wissen es selber gut genug, wie sie zu ihren Leuten kommen. Sie beweisen sie auch, dass sie es können. Also wir sind jetzt natürlich insbesondere bei den grossen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Also ich glaube, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Ich glaube, da muss man einfach, muss jeder für sich selber schauen, wenn es zu seinen Leuten kommt und dass der Kampf um Fachkräfte da ist. Es ist klar, und dass man die Leute in die Region bringen will, das ist nicht immer einfach, weil natürlich Städte und so vielleicht attraktiver sind, insbesondere für junge Leute. Aber ich glaube, mit unseren Arbeitgebern, die wir da haben, mit unseren Firmen, die wir haben, haben wir auch Chancen, die Leute da herzubringen. Aber einfach ist es nicht, und da ist Konkurrenz sehr, sehr gross. Und in einem ganz grossen Umkreis sind da alle tätig, bis Süddeutschland, um die Talente überzukommen. Und da wollen wir einfach immer vielleicht wieder ein bisschen innovativer sein. Aber es ist eine Aufgabe von den Arbeitgebern und denke nicht vom Gesetzgeber.
Aha, das war jetzt gerade die Frage, die ich anschließen wollte. Sie sehen ja wirklich den Arbeitgeber in der Pflicht.
Ja, weil ich weiß ja am besten, was für Leute brauchen sie, was haben die Leute für Bedürfnisse und wie bringen die her. Ich glaube, wir müssen ein flexibles Arbeitsrecht haben. Wir müssen dort schauen, dass wir einfach gute Bandbreiten anbieten und schlussendlich die Arbeitgeber da machen lassen, die Firmen machen lassen. Und ich glaube, eine wissen am besten, was sie brauchen und eine sollen noch die Verantwortung auch übernehmen. Das tun sie ja auch. Und ich glaube, da muss sich der Gesetzgeber zurückhalten, weil er wird nie alle Bedürfnisse von allen Unternehmen können in einem Gesetz abdecken. Es wird schwierig.
Aber Sie haben es ja gerade schon gesagt, das machen vor allem auch die großen Unternehmen schon. Überspitzt gesagt, die können sich es wahrscheinlich auch leisten. Was ist dann aber mit den Kleinen, mit den Kleinstunternehmen, die vielleicht auch solche Dinge bieten, aber rein aus der wirtschaftlichen Lage nicht können? Wäre doch schön, wenn der Staat da einspringen würde, zum Beispiel bezahlter Elternurlaub. aus den Geldern der Familienausgleichskasse?
Ja, schlussendlich schon zahlt der Elternurlaub, muss er von jemandem bezahlt werden. Und die Familienausgleichskasse, die füllt sich auch nicht automatisch. Es ist schlussendlich auch wieder der kleine Unternehmer und auch der grosse und wir Arbeitnehmer.
Der aber sowieso für jeden Arbeitnehmer einzahlt.
Der das finanziert, ja. Und schlussendlich ist die Familienausgleichskasse momentan gut gefüllt. Die kann sich dann aber irgendwie noch wieder leeren, je nachdem. Also das muss man einfach gut diskutieren, ob ein zahlter Elternurlaub ein Bedürfnis ist. Es gibt aber auch schon EU-Recht, wo da kommt, dann muss man sich dort darauf vorbereiten. Aber ich denke, das ist auch etwas, wo in der Diskussion mit den Arbeitnehmern, aber auch mit den Arbeitgebern entstehen muss. Und dann muss der Staat ja schlussendlich entscheiden, was ist jetzt die bestmögliche Variante für die Wirtschaft, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und dann muss man es dann umsetzen.
Und dass es so Diskussionsbedarf gibt von allen Seiten, das haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut aufgezeigt. Noch ein Schlusssatz. Peter Beck, wie fit ist der liechtensteinische Arbeitsmarkt wirklich für die Zukunft?
Ich glaube, wir sind sehr fit für die Zukunft. Wir sind gut aufgestellt, wir sind ein innovativer Platz. Wir haben sehr gute Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ich mache mir da keine Sorgen, wir müssen uns darauf vorbereiten, wir müssen uns immer intensiv mit den Entwicklungen beschäftigen. Es ist ja nie abgeschlossen, man kann jetzt nicht sagen, so, jetzt haben wir das Arbeitsgesetz reformiert, jetzt schauen wir es 10 Jahre Nummern an. Aber ich glaube, es ist in der Politik auch ganz klar und es wird auch gemacht. Also von dem her, ich mache mir keine Sorgen, es wird Veränderungen geben und wir müssen denen positiv gegenüberstehen und dann wird uns auch die Digitalisierung nicht umhauen.
Ja, dann danke ich Ihnen recht herzlich für Ihre Einschätzung. Ihnen, liebe Zuhörer, danke für Ihr Interesse. Genießen Sie noch den heutigen arbeitsfreien Sonntag, um dann morgen wieder fit zu sein für den Arbeitsmarkt. In diesem Sinne, einen schönen Tag noch wünscht Berit Pietschmann.